Deutschlandfunk, Lebenszeit.
An diesem Freitagvormittag mit Sören Brinkmann. Guten Morgen. Aufheulende Motoren von Autos, die an Ampeln anfahren, knatternde Mopeds, laute Busse oder auch der Lärm von Güterzügen entlang der Bahnlinien. Genauso natürlich auch startende Flugzeuge. Verkehrslärm, allgegenwärtig. Und doch bekamen wir durch die Einschränkungen zu Beginn der Corona-Pandemie einen kurzen Eindruck davon, wie viel ruhiger es um uns herum sein kann, vor allem in den Städten oder an Hauptverkehrsstraßen, wenn da weniger Autos unterwegs sind zum Beispiel. Doch inzwischen ist der Verkehrslärm längst vielerorts wieder ganz alltäglicher Begleiter. Und da möchten wir den Blick darauf werfen, ja, wie die Zukunft aussehen könnte. Und wir möchten nachhören, nach Wochen der Stille, was tun gegen den Verkehrslärm? Das ist unser Thema heute in der Lebenszeit hier im Deutschlandfunk. Darüber möchten wir sprechen mit Ihnen und mit unseren Gästen. Und wir möchten fragen, fühlen Sie sich dauerhaft gestört durch den Verkehrslärm? Was glauben Sie, was könnten effiziente Lösungen im Umgang mit dem Verkehrslärm sein? Diese Gäste möchte ich Ihnen vorstellen, die heute bei uns sind. Lamia Messari-Becker, sie ist Bauingenieurin und Professorin für Gebäudetechnologie und Bauphysik an der Universität Siegen. Guten Morgen, Frau Messari-Becker.
Ich grüße Sie, guten Morgen.
Und es freut mich, dass die Leitung, die ein bisschen hakelig eben noch war, jetzt auch steht. Und außerdem ist uns zugeschaltet Jochen Eckert, Professor für Verkehrsökologie an der Hochschule Karlsruhe. Guten Morgen.
Ja, auch guten Morgen aus Karlsruhe.
Und natürlich können Sie sich gerne beteiligen mit an unserer Sendung, an unserer Diskussion. Die Telefonnummer 00800 4464 4464, wie immer kostenfrei, 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de und schreiben Sie gerne auch Ihre Telefonnummer mit dazu, wenn wir Sie zurückrufen dürfen. Unser Thema heute, nach Wochen der Stille, was tun gegen den Verkehrslärm? Und die Gäste habe ich gerade eben schon vorgestellt. Da würde ich beide gerne mal zu Beginn dieser Sendung fragen, wann Sie das letzte Mal das Gefühl hatten oder dachten, boah, das ist mir jetzt aber wirklich zu laut. Frau Messari-Becker vielleicht zuerst.
Ja, an einem Samstagsmorgen fuhr ein LKW durch die Straße.
Das heißt, typischer Verkehrslärm.
Also auch gar nicht in der Stadtmitte, sondern auch wirklich am Wohnort, am Schlafzimmer. Da hat man das Gefühl, LKW fährt gerade 2 Meter am Ohr entfernt.
Wie war es bei Ihnen, Herr Eckert? Wann haben Sie mal gedacht, in letzter Zeit ist mir einfach zu laut?
Wir wohnen relativ ruhig, deshalb da haben wir Glück, obwohl wir in der Stadt wohnen. Aber ich war kürzlich in Berlin-Mitte gewesen, ja? Und dieser brausende Verkehr, und das hat auch was gezeigt. Zu einem war dieser brausende Verkehr auch das Leben, was eine Stadt ausmacht. Mhm. Aber das kann dann auch irgendwann störend sein. Mhm. Das ist ja auch immer die Einstellung gegenüber den Geräuschen, die man hat.
Das ist ja auch ein bisschen der Zwiespalt, den wir heute auch noch ansprechen möchten. Natürlich da, wo Menschen sind, wo Menschen sich fortbewegen, natürlich gerade mit dem Auto, da entsteht dann Lärm. Das ist das, was wir einerseits schätzen. Wir möchten Mobilität haben, wir möchten auch in Städten ja ein quirliges Leben haben. Andererseits stört uns dann vielleicht oft der Lärm. Und ich finde interessant, dass Sie jetzt beide den Straßenverkehr angesprochen haben. Das ist nämlich auch nach einer Umfrage des Umweltbundesamtes der Lärm, der die meisten Menschen stört. 75% der Menschen in Deutschland sagen, dass sie häufig oder gelegentlich davon gestört werden. Beim Fluglärm sind es 42% und beim Schienenverkehr 35%. Diese Zahlen mal vorweggeschickt. Wir möchten heute mit Ihnen und mit unseren Gästen darüber sprechen, was tun gegen den Verkehrslärm. Und jetzt ist uns außerdem noch zugeschaltet Michael Jecker-Küppers, Vorsitzender des Arbeitsring Lärm der Deutschen Gesellschaft für Akustik. Guten Tag, Herr Jecker-Küppers.
Schönen guten Tag, Herr Brinkmann.
Zunächst mal, glaube ich, müssen Sie einmal erklären, die Deutsche Gesellschaft für Akustik, was ist das, was machen Sie da?
Das ist ein großer Fachverband von Akustikern in Deutschland, also ein geballter Sachverstand bezüglich der Akustik, etwa 2000 Mitglieder. Und der Arbeitsring Lärm der Deutschen Gesellschaft ist eine Fachgruppe dieser DEGA, die sich speziell mit der Minderung des Verkehrslärms oder des Lärms allgemein beschäftigt.
Das heißt, Sie schauen auch auf Maßnahmen, die da vorgenommen werden können?
Wir schauen auf den Gesamtkomplex der Lärmschutzpolitik, also auf die Instrumente, rechtliche Regelungen, auf die Maßnahmen. Wir schauen uns die Beeinträchtigungen an. Wir versuchen, eine Politik zu fördern, die mehr Aufmerksamkeit für die Probleme des Lärms schafft. und wir beraten Bürgerinnen und Bürger bezüglich der Störungen durch Lärm.
Herr Jäger-Küppers, Sie sind uns zu Beginn dieser Sendung auf jeden Fall bis 10.30 Uhr noch telefonisch zugeschaltet. An Sie die Frage, wann wird denn Lärm zum Problem? Sie haben gerade angesprochen, Bürger wenden sich dann auch an Sie. Wann wird Lärm zum Problem?
Wir haben zwei wesentliche Beeinträchtigungsformen. Das eine sind die Belästigungen, die Störungen. Und da haben wir relativ niedrige Pegel, wenn wir uns mal die Belastungen anschauen. Und wir haben auf der anderen Seite haben wir das gravierende Problem, dass wir durch die Geräusche auch Gesundheitsrisiken, Erhöhungen haben. Und das haben wir in der Regel an unseren Hauptverkehrsstraßen haben wir in der Regel Belastungen, die zu diesen gesundheitlichen Risiken führen.
Das heißt, das ist der Verkehrslärm auch?
Das ist der Straßenverkehrslärm, ja, insbesondere unsere Hauptverkehrsstraßen in den Innenstädten, in den Ballungsräumen, die derart hoch belastet sind.
Was war so Ihre Beobachtung? Was hat sich verändert während des Corona-Lockdowns bzw. während der Einschränkungen zu Beginn der Corona-Pandemie?
Ja, die Stadt war ruhig. Die war außergewöhnlich ruhig und wir können sowieso die Vögel hören, aber auch das, was uns mitgeteilt worden ist, dass die Menschen zum ersten Mal wieder wahrgenommen haben, dass sie das Zwitschern der Vögel hören. Auf der anderen Seite gab es auch viele Personen, die sagten, das ist eine gespenstische Stille, weil eben im Hintergrund immer der Gedanke war, was die Ursache dieser Reduktion der Belastungen ist. Dass wir die Pandemie haben und dass wir wirtschaftliche Einbrüche haben und dergleichen. Also eine etwas zwiespältige Wahrnehmung der Situation.
Frau Messari-Becker, Sie sind Professorin für Gebäudetechnologie und Bauphysik an der Uni Siegen und Sie leben, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, in Darmstadt. Wo in diesen Städten?
Genau.
Ja, wo in diesen Städten oder wie sehr haben Sie in diesen Städten die Ruhe wiedergewonnen?
Also ich wohne zum Glück sehr ruhig, sogar an einem Friedhof, unbebaubar und kaum Verkehr.
Das heißt, Sie hören da das Vogelgezwitscher sowieso?
Das höre ich wirklich jeden Tag, aber das Beispiel mit dem LKW hat trotzdem gestört. Ich möchte das ansetzen an, was der Kollege gerade erläutert hat. Es gibt natürlich diese Grundpegel, das ständige lärmende Verkehrsaufkommen. Ich glaube, das ist das, was an den besagten Straßen wirklich für Gesundheitsrisiken sorgt. Mein Beispiel ist ja eher ein Luxusbeispiel, zugegebenermaßen. Es stört, wenn so etwas fährt. Aber es ist mir bewusst, dass das die Post ist, dass das vielleicht ein Lieferverkehr ist und so weiter. Mhm. Mhm. Ich persönlich habe also die Ruhe in der Pandemie auch als sehr gespenstisch erlebt, insbesondere die leeren Stadtmitten. Mhm. Und da hat man immer gedacht, mein Gott, die Stadt stirbt aus irgendwie. Es gibt nicht dieses Belebte, diese... Also man muss auch wissen, dass Lärm natürlich immer auch mit sozialen Kontakten zu tun hat. Und diese ruhigen Städte hatten vielleicht was Schönes, Ruhiges, aber es war auf jeden Fall sehr gespenstig. Nichts, was man erstreben könnte.
Lamia Messari-Becker sagt das und die etwas brüchige Leitung bitte ich zu entschuldigen. Wir versuchen das gleich auf jeden Fall noch zu verbessern. Jochen Eckert, Professor für Verkehrsökologie in Karlsruhe. Diese stillen Städte, war das so ein Beispiel dafür, wie es auch sein kann, wo man hinkommen möchte?
Ja, es ist einmal das Beispiel, welche Qualität wir gewinnen würden, wenn es deutlich leiser wird. Es ist aber ein Beispiel, wie wir gerade nicht dorthin kommen. Weil die Stille kam ja dadurch zustande, dass die Leute weniger mobil sein konnten. Dass sie einfach eingeschränkt sind. Und das wollen wir explizit nicht.
Das heißt, im Idealfall Mobilität verbinden mit trotzdem mehr Ruhe.
Wir müssen das auf jeden Fall, weil diese Frage Mobilität, dass Leute ihre Aktivitäten wahrnehmen können, das ist ein Grundbedürfnis und das müssen wir auch erfüllen und das können wir nicht aufgeben. Was wir hinbekommen müssen, ist, dass wir dieses Mobilitätsbedürfnis mit weniger Verkehrsaufwand erfüllen. Das ist unser Ziel. Also wir müssen es hinbekommen, dass die Leute mobil sein können, ihre Aktivitäten wahrnehmen können, aber auf eine Art und Weise, dass sie ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger weniger stören durch den Verkehr, den sie erzeugen.
Das heißt, weil dann es öffentlicher
hilft ja
Nahverkehr,
nicht, dass wir einfach weniger fahren. Das ist Fahrrad, das ist Fuß, das ist auch der Bus. Der einzelne Bus ist zwar lauter, aber er ist immer noch deutlich leiser wie die vielen Autos, die wir benötigen, wenn jeder alleine fährt, ja. Das ist schon diese Kombination aus diesen Verkehrsmitteln.
Da müssen wir natürlich auch darüber sprechen, wie wir die Stadt umbauen, damit das überhaupt möglich wird. Denn das kennen sicherlich viele Menschen in Großstädten, dass es kleine oder sehr beengte Fußgängerwege gibt, dass den Autos mit den Straßen lange Zeit viel Platz eingeräumt wurde, auch mit Parkplätzen zum Beispiel. Das heißt, das hängt dann daran, dass man zum Beispiel einen solchen Umbau schafft, auch mehr öffentlichen Personennahverkehr zum Beispiel.
Ja, also wir können nur eine wirkliche Lärmminderung hinbekommen, wenn wir am Verkehr an der Ursache ansetzen. Und der Verkehr ist eine Ursache der Stadtstruktur, also auch dort müssen wir dran arbeiten. Und deshalb ist es mir auch so wichtig, dass ich als ein Verkehrsökologe zum Thema Lärm arbeite, weil wir wirklich sehr grundlegend helfen können.
Was heißt das genau? Was machen Sie als Verkehrsökologe?
Was ich als Verkehrsökologe mache, ich schaue mir insbesondere an, wie das Zusammenspiel, es gibt etwas, das nennt sich Lärmminderungsplanung, da geht es um Pläne, die werden ganz bewusst aufgestellt, die Sache, wie können wir es in Kommunen leiser machen, und ich schaue, wie das mit der Verkehrsplanung verknüpft werden kann, welche Maßnahmen aus der Verkehrsplanung dazu beitragen können, das zu erreichen. Und das ist so einer meiner Hauptforschungsschwerpunkte.
Das ist der gesetzliche Rahmen, den Sie da ansprechen. Das werden wir sicherlich auch noch streifen. Es gibt eine Richtlinie der EU von 2002, wonach eben in Deutschland ist es so umgesetzt, dass es Lärmkarten gibt und dann entsprechend Lärmminderungsmaßnahmen, wenn das nötig war. Herr Eckert, habe ich das richtig zusammengefasst?
Genau, das ist richtig. Die gab es schon vor der EU, aber dank der EU ist es verpflichtend geworden. Vorher war das eine freiwillige Maßnahme von Kommunen. Jetzt sind Kommunen ab einer gewissen Schwelle dazu verpflichtet, das zu machen. Und dadurch machen auch schon deutlich mehr Kommunen das. Und es ist ein wichtiges Instrument, weil es hilft, Maßnahmen zu koordinieren, abzustimmen. Nicht, dass man immer so einzeln schaut, man macht dort etwas, wo sich gerade jemand beschwert, sondern systematisch auf eine Stadt draufschaut und schaut, wo müssen wir was machen. Weil Sie hatten schon gehört, wir alle haben gesagt, wir selber wohnen leise. Das ist ja kein Zufall. Mhm. Wir sind alle Personen, die durchaus sich eine leise Wohnung leisten können, aber viele können das nicht. Die müssen dort wohnen, wo die Mieten günstig sind. Und das ist leider häufig dort, wo es laut ist. Und die dürfen wir ja nicht vergessen.
Das heißt, Lärm ist dann auch ein Problem, was vor allem Ärmere oder Einkommensschwächere betrifft.
Ja, Lärm ist eindeutig auch was eine Frage Umweltgerechtigkeit ein Problem.
Wenn
leider
Sie auch,
haben wir es halt so.
Ja, ja, Entschuldigung, nein, sagen Sie gerne weiter.
Ja, das ist häufig, wenn wir so haben, wenn wir über Lärmminderung reden, kommen immer die Leute, die sich trauen, zu öffentlichen Veranstaltungen zu gehen und dort aufzustehen und zu reden. Und das sind meistens lustigerweise die Leute, ja, die ein bisschen wohlhabender sind, besser gestellt sind und die haben gar nicht das große Problem. Viele Leute, die wirklich in diesen sehr lauten Standorten wohnen müssen, kommen nicht dahin. Und deshalb ist mir auch so eine Lärmminderungsplanung wichtig, dass wir systematisch uns das anschauen und dafür Sorge tragen, dass die wirklich Betroffenen auch nicht vergessen werden.
Mich würde noch interessieren, wenn Sie auf Ihre Lärmkarten schauen, wo ist es da besonders rot? Ich nehme an, rot ist dann die Farbe, wo es laut ist. Aber wo ist der Lärm besonders zu finden?
Das wurde ja schon erwähnt, innerstädtische Hauptverkehrsstraßen. Das ist so einer der Hotspots, wo es wirklich laut ist. Aber auch Bahnlinien können solche Sachen sein. Und es wird dann auch immer kritisch, wenn sich zum Beispiel verschiedene Lärmquellen überlagern. Also wenn Sie zwischen Hauptverkehrsstraße vorne vorm Haus und die Bahnlinie hinterm Haus, das sind dann auch wirklich sehr stark betroffene Standorte.
Ich würde gerne weitergeben an Michael Jecker-Küppers. Für Sie aus Sicht der Deutschen Gesellschaft für Akustik, Sie haben eben schon ein bisschen erklärt, Sie sind ja auch Anwalt der Bürger, der manchmal lärmgeschädigten Bürger. Was würden Sie sich da wünschen? Ist dieses Maßnahmenpaket mit Lärmkarten und dann Aktionsplänen, die daraus entstehen, ist das richtig? Ist das der richtige Weg?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Schritt natürlich, aber diese Lärmaktionspläne sind noch nicht das, was wir uns vorstellen. Es liegt zum einen daran, dass wir zwar auf der Bundesebene, also für die Bundesfernstraßen und die Schienenwege des Bundes, dass wir dort Lärmsanierungsprogramme haben, die relativ gut finanziert werden, aber auf der lokalen Ebene haben wir eigentlich das große Defizit der Finanzierung dieser Maßnahmen. Und was wir sehen, ist, dass eben doch sehr viele Kommunen, die machen Pläne, aber sie schaffen in der Regel keine konkreten Maßnahmen. Es gibt einige Erfolge, also Berlin zum Beispiel hat Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen eingeführt. Das ist ein Beitrag zur Minderung, jedenfalls in der Nacht. Aber wir müssen im Grunde genommen ein Konzept entwickeln, mit dem wir die Gemeinden in den Stand versetzen, die Lärmaktionspläne wirklich konkret umzusetzen, also auch lärmarme Straßendecken zum Beispiel finanzieren zu können. Wir müssen natürlich, was Herr Eckert gesagt hat, wir müssen auf den Gesamtkomplex Verkehr schauen. Also wir brauchen auch für den Lärmschutz, brauchen wir das, was wir für den Klimaschutz im Augenblick immer propagieren. Wir brauchen die Verkehrswende. Also eine wirkliche Lösung der Probleme in der Stadt können wir auch nur erreichen, wenn wir weniger motorisierten Verkehr haben.
Und welche guten Anstöße aus Ihrer Sicht gab es da während der Corona-Maßnahmen? Jetzt, wenn man denkt zum Beispiel an die sogenannten Pop-up-Radwege, die dann zumindest ein Stückchen Autoverkehr verdrängen, oder wenn man einfach grundsätzlich an den geringeren Verkehr denkt?
Ja, die Diskussion über alternative Verkehrsgestaltung, über Verkehrswende ist ja sehr intensiv gelaufen in dieser Zeit. Also diese Pop-up-Radwege sind ein Beispiel, dass man einige Bezirke sogar für den gesamten Durchgangsverkehr sperren will und ähnliche Dinge. Also wir haben eine intensive Diskussion gehabt zu der Gestaltung der Mobilität, und man kann nur hoffen, dass sich das noch fortsetzt und weiterentwickelt.
Unser Thema heute in der Lebenszeit: nach Wochen der Stille, was tun gegen den Verkehrslärm? Und wir sind natürlich auch interessiert an Ihren Geschichten. Leben Sie zum Beispiel an einer Hauptverkehrsstraße oder an einer Eisenbahntrasse? Fühlen Sie sich gestört, und inwieweit sind Sie dadurch auch zum Beispiel in Ihrem Alltag eingeschränkt, dass Sie den Balkon oder den Garten nicht nutzen können? All diese Geschichten interessieren uns, und uns interessiert natürlich auch, welche Lösungsvorschläge Sie haben, was man machen kann. Rufen Sie uns gerne an, 00800 4464 4464, unsere kostenfreie Telefonnummer. Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und ich würde gerne noch einmal kurz bei Herrn Jecker Küppers bleiben von der Deutschen Gesellschaft für Akustik. Ich habe gerade eben angesprochen, zum Beispiel, dass man den Balkon nicht nutzen kann, dass man den Garten nicht nutzen kann. Hören Sie das oft, dass Menschen im Alltag eingeschränkt sind durch Lärm?
Ja, natürlich. Ja, natürlich. Also ich wohne in der Innenstadt in Berlin, an einer nicht besonders lauten Stelle, ist es Tempo-30-Zone. Und trotzdem, wenn wir tagsüber den Balkon benutzen wollen, dann ist immer im Hintergrund der Geräuschpegel der Autos da. Und wir haben ja auch in der Lärmschutzpolitik die Lösung des sogenannten passiven Schallschutzes, also anstatt die Außenpegel zu mindern, wird durch Schallschutzfenster dafür gesorgt, dass die Innenpegel gemindert werden. Aber die Menschen fühlen sich in der Regel, ja, es gibt immer das Stichwort Käfighaltung, ne? Dass, wenn sie die Schallschutzfenster geschlossen halten müssen, das ist nicht die optimale Lösung. Deshalb brauchen wir im Grunde genommen eine Reduzierung des Außenpegels, also der Umweltqualität insgesamt in den Städten, nicht nur ein passiver Schutz für die Innenräume.
Und Sie sind für einheitliche Grenzwerte, wenn ich es richtig weiß.
Wir sind dafür, dass es auch für die bestehenden Straßen, das haben wir ja nicht, auch für die bestehende Eisenbahn, dass es einen Grenzwert gibt. Das ist auch ein Manko der Lärmaktionsplanung. Die Kommunen setzen sich Zielwerte, aber die sind im Grunde genommen unverbindlich. Die müssen im Grunde genommen nicht erreicht werden. Was wir brauchen, ist auch für die Bestandssituation ein Grenzwert, der mindestens absichert, dass wir keine gesundheitlichen Risiken durch den Verkehrslärm haben.
Über die gesundheitlichen Risiken werden wir gleich noch weiter sprechen. Ich würde gerne noch mal an Frau Messari-Becker weitergeben, Bauingenieurin und Professorin für Gebäudetechnologie. Denn ich weiß, was die Grenzwerte angeht, da sind Sie nicht so überzeugt, oder? Diese einheitlichen Standardgrenzwerte.
Es kommt drauf an, welche Grenzwerte wir ansetzen. Also grundsätzlich, wenn ich das nochmal einwerfen darf, wir müssen das Verkehrsaufkommen insgesamt reduzieren. Also Stichwort statt der kurzen Wege. Das bedeutet natürlich auch eine nutzungsgemischte, eine kompakte Stadt, sodass die Wege zu den Versorgungen kürzer werden. Also sprich, dass Menschen von A nach B schneller, ökologischer und günstiger kommen müssen. Also die Vision muss doch sein, dass jeder Mensch in einer Stadt innerhalb 15 oder 20 Minuten zu allen möglichen Versorgungen kommen kann, ohne unbedingt das Auto bewegen zu müssen. Da sind ja einige Vorschläge gemacht worden, Fahrradwege, Busse, ÖPNV überhaupt stärken. Es geht natürlich auch bei der Aufgabe Lärmminderung um einen Stadtumbau. Mhm. Ein Stadtumbau ist leider etwas, was jahrelang dauern kann. Und deshalb geht es auch um die Reduzierung des Lärms an der Quelle. Also sprich, unsere Autos müssen schlicht leiser werden. Das ist jetzt keine Aufgabe für die Stadtplanung oder Bauwesen oder Akustik, sondern das ist eine Vorgabe, die gemacht werden muss auch an die Industrie. Das heißt, dann wirken wir natürlich auch im Bereich Flächennutzungspläne. Das heißt, welche Nutzungen kommen oder dürfen überhaupt zusammenkommen oder wie nah. Dann haben wir die baulichen Maßnahmen, die möglicherweise hier nicht so sehr hochgeschätzt werden, mhm. aber es hilft, Lärmschutzwände, Lärmschutzwalle an Verkehrsstraßen zu haben. Und am Ende geht es natürlich auch um den Schutz durch die Gebäudeteile, also durch massive Wände, durch gute Fenster gibt es bestimmte Schallschutzqualitäten.
Darüber sprechen wir gleich noch mit Ihnen weiter, insbesondere mit Ihnen, Frau Messari-Becker, als Bauingenieurin. Ich möchte aber noch einen Hörer zu Wort kommen lassen, Herrn Frindig, der uns geschrieben hat, die Kommunen könnten vorbildlich sein, indem sie auf zum Beispiel einen emissionsarmen Fuhrpark umstellen. Das ist also auch eine Möglichkeit, dass man aus kommunaler Sicht da etwas regulieren kann. Ich möchte an dieser Stelle erstmal danken Michael Jäcker-Küppers, Vorsitzender des Arbeitsring Lärm an der Deutschen Gesellschaft für Akustik. Danke Ihnen, dass Sie bis hierher teilgenommen haben an unserer Sendung. Und ich möchte allen Zuhörerinnen und Zuhörern noch einmal sagen, dass Sie sich natürlich beteiligen können. Unsere Telefonnummer 00800 4464 4464 00800 4464 4464. Nach Wochen der Stille, was tun gegen den Verkehrslärm? Unser Thema heute. Die Lebenszeit im Deutschlandfunk weiterhin mit Sören Brinkmann am Mikrofon und mit diesem Thema nach Wochen der Stille, was tun gegen den Verkehrslärm? Viele Menschen in Deutschland empfinden in ihrem Alltag eine Beeinträchtigung durch dauerhaften Verkehrslärm. Der Straßenverkehr, aber auch Flugzeuge und Züge können die Lebensqualität einschränken. Und die dauerhaften Geräuschbelastungen, die können auch nach wissenschaftlichen Studien ein Risiko für die Gesundheit sein, vor allem für Herz-Kreislauf und auch für psychische Erkrankungen. Das werden wir gleich noch ein bisschen weiter thematisieren. Gemeinsam mit unseren Experten und mit Ihnen gehen wir der Frage nach, was muss wirklich unternommen werden, um eine Wende zu erreichen? Ist die Lösung, dass man, das wurde eben schon angesprochen, zum Beispiel leiseren Straßenbelag verlegt oder müssen wir einfach grundsätzlich weniger Verkehr in die Stadt lassen? Oder liegt es an den Lärmschutzmaßnahmen, zum Beispiel durch Neu- oder Umbau von Gebäuden? All das möchten wir besprechen und wir möchten auch gerne Ihren Erfahrungen zuhören und wissen, wie Sie leben. Leben Sie mit Lärm oder wie kommen Sie gegebenenfalls mit dem Lärm zurecht? Rufen Sie uns gerne an 00800 4464 4464. Das ist unsere kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464. Natürlich können Sie uns auch eine E-Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und meine Kollegin Sibylle Kölmel, die hat sich mal umgehört, wie denn jetzt gerade in der Corona-Zeit die Menschen es wahrgenommen haben. Ist es wirklich weniger geworden oder eigentlich gleich geblieben mit dem Lärm? Wie sehen Sie es?
Ich kann nicht behaupten, dass ich da jetzt massiv was bemerkt hätte.
Sind wir nicht betroffen, weil wir so wohnen, dass wir gar keinen Straßenlärm hören.
Der Berufsverkehr war ja wesentlich weniger gewesen und der Verkehrslärm war auch sehr wenig. War angenehm auf jeden Fall, aber jetzt ist es ja schon wieder anders.
Also ich empfinde den Unterschied als sehr stark. Also sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung. Also ich fand den Unterschied eben in den Lockdown-Zeiten sehr bemerkenswert, also fast schon unheimlich. Aber ich habe mich sehr schnell daran gewöhnt und fand es sehr angenehm auf die Zeit betrachtet. Und ich finde es vor allen Dingen jetzt eben, es nimmt eigentlich im Grunde wieder die Normalität zu. Es wird hektischer, es wird lauter und aggressiver.
Ich finde es eigentlich, dass es relativ leise geworden ist, sage ich mal. Ich vermisse abends manchmal so den richtigen Stadtlärm.
Von der Lärmbelästigung her habe ich keinen Unterschied eigentlich wahrgenommen.
Ich fand das eigentlich ganz angenehm, weil man hat das auch mitgekriegt, dass sich irgendwie die Umwelt erholt hat. Ne?
Für mich war es auf jeden Fall sehr entspannt. Ne? Also, erstmal waren viel weniger Autos unterwegs. Die Busse waren leerer, die Züge waren leerer. War super.
Ja, manche haben keinen großen Unterschied festgestellt, aber viele sagen doch, es ist deutlich leiser und ruhiger, zum Teil auch angenehmer geworden. Das haben wir ähnlich auch eben schon gehört von unseren Gästen. Lamia Messari-Becker, sie ist Bauingenieurin und Professorin für Gebäudetechnologie und Bauphysik an der Universität Siegen. Und Jochen Eckert, Professor für Verkehrsökologie an der Hochschule Karlsruhe. Und ich möchte einen Hörer zu Wort kommen lassen, Herr Scheinmann, der uns geschrieben hat. Und er schreibt, es gibt drei Maßnahmen, die zur Lärmreduktion beitragen können. Erstens, Zurückdrängen des Individualverkehrs, auch des Lieferverkehrs, schreibt er mit Ausrufezeichen dahinter. Zweitens, massive Förderung des Bahnverkehrs, zum Beispiel durch eine Abwrackprämie auch für laute Güterwaggons und Förderung von langsameren und leichteren Automobilen. Das wären seine Vorschläge für vielleicht etwas mehr Ruhe und dauerhafte Lösungen gegen den Verkehrslärm. Ich bin gespannt, was Herr Reishaus an Lösungsvorschlägen hat. Oder ich frage erstmal, guten Tag, Herr Reishaus, haben Sie überhaupt ein Problem mit dem Lärm?
Oh ja, das ist mein Punkt. Guten Morgen, Deutschlandfunk.
Guten Morgen.
Ich wohne in Berlin-Kreuzberg an der Yorkstraße. Das ist eine an sich sehr attraktive, breite Hauptstraße. Die geht quasi von der Hasenheide bis hier zu den Yorkbrücken. Das sind mehrere Kilometer. Und hier im Sommer ist besonders das Problem, das sind die Motorräder. Wenn der Verkehr sich abends beruhigt hat und es ruhiger geworden ist auf der Straße, dann ist die Straße ja auch frei. Und dann toben sich hier die Motorradfahrer aus. Und das sind insbesondere diejenigen, die hochfrisierte Motoren haben, beziehungsweise Motorräder, die gleich mit diesem Geräuschkomfort ausgestattet sind, serienmäßig. Und das hört sich an wie Bombenangriffe. Das hört man also schon von, ich habe einen Balkon, ich wohne im 6. Stockwerk, also nicht direkt an der Straße. Da ist schon eine Distanz und trotzdem ist es ungeheuerlich. Das hört man schon von aus einer Entfernung von mehreren hundert Metern so heranrauschen wie ein Bombenangriff. Und wie in einem Horrorfilm. Und dann steigert sich dann dieser Lärm. Und der ist natürlich, weil diese Motorradfahrer sind ja Feinschmecker, dieser Lärm ist auch differenziert. Das heißt, das knattert oder explodiert auch zwischendurch. Mhm, ne? Ja. Dann wird es mal wieder leiser. Dann drehen die wieder auf. Dann heult es auf. Und jedes Motorrad hört sich auch ein bisschen anders an, hat so seinen eigenen Style. Und diese Fahrer haben also ein großes Vergnügen und die kurven dann halt diese Rennstrecke rauf und runter bis in die Nacht. Bis morgens um 2 Uhr geht das.
Ja.
Und da werden also Zehntausende von Menschen aus ihren Gedanken gerissen, aus ihren Fernsehsendungen oder Radiosendungen, ja, oder Gesprächen.
Herr Reishaus, ich kann Ihnen sagen, Sie schildern das sehr eindrücklich, wie und wie laut das dann auch werden kann. Ich kann Ihnen sagen, dass es gerade beim Thema Motorradlärm eine große Zahl von Hörern gibt, die uns geschrieben haben und die uns anrufen. Und an dieser Stelle kann ich auch darauf hinweisen, dass es bei uns im Programm ein Wochenendjournal gibt zu dem Thema Motorradlärm am 15. August um 10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Da geht es genau um dieses Thema. Wenn Sie sagen, es knattert, es heult, Herr Reishaus, was würden Sie sagen, was löst das bei Ihnen aus?
Ich bekomme einen furchtbaren Schrecken. Das greift einfach in mein Seelenleben ein, in meinen Seelenzustand und ich bekomme Aggressionen.
Mhm.
Ich habe manchmal, wenn ich dann so ein Ding an der Ampel, ich gucke hier direkt auf die Kreuzung, ich bekomme Lust, einen Blumentopf runterzuwerfen. Also wirklich.
Oder also Aggression, richtig, die bei Ihnen dann ausgelöst wird.
Mit einem Gewehr, ja, auf so einen Typen zu schießen.
Okay, gut, jetzt wollen wir keine Gewaltfantasien hier schüren, aber ich verstehe oder ich entnehme Ihren Worten, dass es Sie wirklich aggressiv macht, wütend macht und Ihnen auch Stress bereitet.
Absolut.
Herr Reishaus, danke Ihnen dafür und mit diesen Worten, das passt ganz gut, würde ich gerne weitergeben an Professor Thomas Münzel. Er ist Direktor des Zentrums für Kardiologie der Universitätsmedizin Mainz, Kardiologe und Lärmwirkungsforscher. Guten Tag Ihnen.
Ja, grüß Gott.
Sie haben gerade auch mitgehört, Herr Reishaus hat uns sehr eindrücklich geschildert, wie er das wahrnimmt, den Motorradlärm insbesondere in Berlin-Kreuzberg. Ist das typisch, dass es eben so einen Stress bis hin zu Aggressionen gibt, wenn man dem Lärm ausgesetzt ist?
Ja, das auf jeden Fall. Und ich meine, er hat es wunderbar beschrieben, vor allem jetzt durch den Motorradlärm. Ich war gerade jetzt vor 2 Tagen im Hessischen Rundfunk, da hatten wir das gleiche Thema. Also das Problem ist, man muss ja bei der Wirkung von Lärm unterscheiden zwischen den direkten Wirkungen, wenn ich extrem hohe Geräusche habe, wie zum Beispiel einen Presslufthammer, der mein Hörorgan schädigt. Dann haben wir die indirekten Wirkungen, die, glaube ich, jetzt in Bezug auf krankmachende Wirkungen wichtig sind. Das heißt, Leistung, Schlaf, Kommunikation wird gestört. Und dann gibt es diese emotionalen Reaktionen. Man ärgert sich und dadurch empfindet man Stress. Und das Interessante ist ja, wenn ich chronisch Stress habe, also chronisch in diesem Motorrad fahre, dann bildet unser Körper selber Risikofaktoren aus. Das ist eine Erkenntnis, die noch gar nicht so lange bekannt ist. Also die Blutfette gehen hoch, dann hat man ein Bild wie beim Diabetes mit erhöhtem Blutzucker. Der Blutdruck geht natürlich hoch. Und wenn ich das über Jahre habe, ich gehe davon aus, dass es bei ihm so ist, dann kann es sicher sein, dass man herzkrank wird. Also mehr Gefäßverkalkung, koronare Herzerkrankung, Schlaganfall, Herzinfarkt und Herzschwäche sind langfristig dann die Folgen. Und das Interessante ist, der Ärger spielt eine ganz wichtige Rolle. Man hat nämlich festgestellt, dass der Lärm krank macht, aber die sich über den Lärm ärgern, dass der Prozess der Entwicklung von Herzerkrankungen nochmal dramatisch beschleunigt wird.
Was ich interessant fand, in der Vorbereitung dieser Sendung zu lesen, dass es natürlich insbesondere das Herz-Kreislauf-System ist, aber dass auch psychische Erkrankungen Folge sein können.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also wir haben ja in der Lärmwirkungsforschung zuerst bei gesunden Probanden angefangen, bei herzkranken Patienten, haben die Gefäßfunktion vor und nach Schienen- und Fluglärm gemessen, haben gesehen, dass da innerhalb von einer Nacht schon eine Verschlechterung da ist. Eigentlich unglaublich, dass ein gesunder Mensch nach 30 oder 60 simulierten Überflügen pro Nacht schon einen Gefäßschaden hat. Und dann sind wir auf ein Tiermodell übergegangen und haben uns immer gleichzeitig das Gehirn uns angeschaut, weil wir wissen, dass Kinder zum Beispiel kognitive Entwicklungsstörungen haben, also Gedächtnis- und Hirnleistungsstörungen werden bei Kindern festgestellt und eben diese Depressionen und Angststörungen. Und das Interessante ist, dass es auch mit einer vermehrten Bildung von freien Radikalen im Gehirn gekoppelt ist. Und wir haben ja in Mainz auch die sogenannte Gutenberg-Gesundheitsstudie. Das ist eine Studie, wo wir 15.000 Leute eingeschlossen haben. Wir sind halt in der Nähe vom Frankfurter Flughafen. Und da hat man es deutlich gesehen, je mehr ich mich über den Lärm ärgere, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit von einer Depression oder von einer Angststörung, die dann im Endeffekt auch behandelt werden muss.
Sie haben jetzt den Flugverkehr angesprochen, der ja auch ein wichtiger Aspekt ist bei diesem Thema. Würden Sie unterscheiden, gibt es da Unterschiede zwischen dem Automobil- oder dem Straßenverkehrslärm, Flugzeug und Eisenbahn?
Also da gibt es ja viele übereinstimmende Untersuchungen, sowohl aus dem Schlaflabor als auch von normalen klinischen Studien, die eigentlich immer festgestellt haben, also Fluglärm nervt mehr als Straßenlärm, nervt mehr als Schienenlärm. Also diese Reihenfolge ist eigentlich immer wieder bestätigt worden und im Endeffekt muss man dem halt Rechnung zahlen und im Endeffekt die Leute vor dem Lärm schützen. Und das Wichtige ist ja nochmal, wir als Ärzte oder Patienten, wir können Risikofaktoren wie hohes Cholesterin oder ein Diabetes oder einen hohen Blutdruck behandeln. Beim Lärm ist so, dass wir heute wissen, dass er krank macht. Und das ist das, was wir auch maximal fordern, dass Lärm als Herz-Kreislauf-Risikofaktor anerkannt wird. Und das ist halt ein Risikofaktor, den nur Politiker ändern können, indem sie niedrige Grenzwerte machen, die uns vor den gesundheitlichen Folgen von Lärm schützen. Und da haben wir ja unsere Grenzwerte, die durch die WHO vorgegeben sind. Das Problem ist nur, es kümmert sich niemand drum.
Vielleicht sagen Sie dir noch mal ganz kurz, was die Zahlen angeht.
Also wir unterscheiden ja zwischen dem sogenannten LD, also diesen 24-Stunden-Werten und den Nachtwerten. Also für Straße haben wir für die 24-Stunden-Wert 53 Dezibel, für die Nacht sind es 45, beim Fluglärm sind es 45. Die 24-Stunden-Werte und in der Nacht 40 Dezibel und es wird ja alles regelmäßig überschritten. Ja? Mhm. Und das Interessante ist, bei der Luftverschmutzung mit NO2, da wurden die WHO-Empfehlungen in EU-Gesetze umgewandelt. Das heißt, du hast dann das Recht, dann diese Grenzwerte einzufordern. Ja?
Mhm. Bei den Bestandsstraßen gibt es keine solchen Regelungen, genau.
Ja, hier sind es praktisch keine, die WHO-Empfehlungen stehen praktisch allein. Die Politiker sagen, es sind Empfehlungen, keine Gesetze. Wir müssen unbedingt schauen, dass es EU-Gesetze werden. Die Regelungen, die wir in Deutschland haben, das kann der Eckert sicher sagen, sind wenig verbindlich und jeder kann praktisch machen, was er will. Aber wenn die WHO-Experten diese Grenzwerte empfehlen, dann muss man sie halt auch einhalten. Und wenn wir diese Grenzwerte von der WHO einführen in Deutschland, dann haben wir das Lärmproblem gelöst.
Bevor ich dann gleich an Herrn Eckert gerne weitergebe, ganz kurz einmal auf die Zahlen geblickt, weil Dezibelzahlen oft so abstrakt sind. Ich habe hier vor mir eine Liste liegen, einen Schallpegel. Da steht dann bei ungefähr 30 Dezibel, das ist Flüstern, 40 Dezibel, eine leise Bibliothek. Ein Telefonklingeln liegt da bei 70, der Presslufthammer bei 100, Rockkonzert 110 und ein Düsentriebwerk dann bei 140. Das heißt, das sind so ungefähr die Zahlen. Und wenn wir gucken, genau. Sie haben jetzt ungefähr gerade gesprochen von den, ja, von den Nachtwerten. Das heißt, wo fängt es an, krank zu machen? Kann man das sagen?
Also bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das über 55 Dezibel sicherlich herzkrank macht. Es ist ja so, dass wenn Sie schlafen, zwischen 30 und 40 Dezibel schon ausreichen, Aufwachreaktionen auszulösen. Und das Interessante ist ja, es gibt ja immer wieder Leute, die Straßenlärm haben und Fluglärm und Schienenlärm, die sagen, also der Lärm macht mir überhaupt nichts aus, ich habe die ganze Nacht durchgeschlafen. Und das Interessante ist, dass Blutdruckmessungen gezeigt haben, jedes Mal, wenn ich ein Lärmereignis habe, steigt mein Blutdruck um 6 bis 8 Millimeter HG an und das macht ja auch Sinn, weil die Augen kann ich schließen, die Ohren nicht. Das heißt, unsere Ohren sind eigentlich immer aufnahmebereit und wenn wir ein Geräusch haben, ein Lärmgeräusch, wird unser Körper mit Stress reagieren.
Herr Eckert, Herr Münzel hat eben schon die WHO-Werte angesprochen. Wäre das eine Maßnahme zu sagen, das sind die fixen Werte, die in der Gesetzgebung gelten?
Ja, also wie gesagt, das Wichtige ist, es gibt gegenwärtig keine Werte, es gibt nur sogenannte Auslöseschwellen, wo die Verwaltung angeregt wird, aktiv zu werden. Die besondere Herausforderung ist, wir haben ja ganz viele Leute, die noch deutlich durch viel, viel höhere Werte belastet sind, die zum Beispiel 70, 60 dBA Tag, Nacht belastet sind. Und gegenwärtig ist durchaus der Fokus erstmal dafür auch zu sorgen, dass die ganz, ganz laut belasteten Leute zuerst entlastet werden, dass man da ansetzt. Weil das beim Lärm ist es so, je lauter es ist, desto schädlicher wird es. Und deshalb sollte eine Priorität durchaus mal macht, erstmal daran liegen, dafür Sorge zu tragen, dass die ganz laut Belasteten gemacht werden. Die WHO-Werte werden Werte sein, die nicht einfach werden einzuhalten. Das wäre ein sehr, sehr langer Prozess, der dorthin führen müsste, das Ganze einzuhalten. Deshalb müssten wir schauen, ob das Ziel, was wir uns mit WHO-Werten setzen, eventuell ja, dann fast zu Frustration führt, weil das einfach dazu führen würde, wir hätten ein Ziel, was wir wirklich nur sehr, sehr schwer erreichen können, auch wenn das Ziel sehr, sehr gerechtfertigt ist.
Ja, Zustimmung habe ich gerade von...
Einfach nur zu erklären, gegenwärtig...
Ja, ja, Entschuldigung. Ja. Zustimmung habe ich gerade von Frau Messari-Becker gehört.
Nein, auf gar keinen Fall.
Ach so, Entschuldigung.
Keine Zustimmung zu werben.
Ah, okay, alles klar. Dann vertue ich also, mich das als kleine Erklärung. Wir sehen uns alle nicht. Wir sitzen nicht zusammen im Studio, sondern sind aus unterschiedlichen Städten zugeschaltet. Ich habe es dann einfach missverstanden. Dann aber gerne Ihr Widerspruch, Frau Messari-Becker.
Ja, genau. Also grundsätzlich, vielleicht zurück nochmal zu der EU-Umgebungsrichtlinie. Sie ist natürlich als europäischer Ansatz das Ziel, den Lärmschutz zu verbessern, da. Und sie regelt auch die Aufstellung von Lärmkarten, wo wir übrigens auch sehr viele Lücken haben. Also wir wissen, wann wir was auslösen können, aber wir haben nicht eine flächendeckende Lärmkartierung. Das ist sicherlich etwas, was man verbessern muss. Und es gibt natürlich auch die Aufstellung von Lärmaktionsplänen für lärmbelastete Gebiete. Auch das zwingt jetzt uns die EU-Umgebungsrichtlinie dazu. Aber die EU-Umgebungsrichtlinie zielt eben nicht darauf ab, eine Harmonisierung der bestehenden Regelungen, sondern sie überlässt die konkrete Ausgestaltung den Mitgliedstaaten. Und das heißt,
das
Inhalt und Umfang,
das
weiß ich noch nicht, ob das wirklich ein Problem ist. Der Inhalt und Umfang der Lärmaktion bleibt im Ermessen der Mitgliedstaaten. Mein Vorschlag wäre, Sie wissen ja vielleicht, dass das Umweltbundesamt drei Kategorien definiert hat. Es gibt eine Kategorie, sie nennt sich Vermeidung gesundheitlicher Beeinträchtigung für einen Zeitraum kurzfristig. Und da sind diese Day-Werte, also 24-Stunden-Werte und Nachtwerte zwischen 65 und 55 Dezibel. Dann gibt es die Kategorie Vermeidung erheblicher Belästigungen. Die liegen dann zwischen 55 und 45. Und dann gibt es die Vermeidung von Belästigungen, überhaupt keine Belästigung. Da sind wir bei 50 und 40 Dezibel. Und da kommen wir den WHO-Werten Werten näher, aber die WHO-Werte sind ein Idealbild für mich als Ingenieurin schlicht illusorisch. Wir können solche WHO-Werte in Kurstädten, in sehr ruhigen Gebieten, da wo man vielleicht auch bestimmte Nutzungen hat, in großen Parks, in großen ruhigen Gebieten, in Kurstädten, aber dann haben wir nicht die belebte Stadt. Und ich befürchte, das führt dazu, dass die Menschen, die wirklich am meisten belastet sind, die beschweren sich nicht über 40 oder 50, die beschweren sich über 55, über 70, über 65 Dezibel. Die werden wir jahrelang vertrösten müssen, weil wir die WHO-Werte als Ziel definiert haben, die wir niemals erreichen werden. Deshalb mein Plädoyer. Wir brauchen keine bundesweit einheitliche Auslösewerte für die Lärmaktionsplanung. Wir brauchen aber die UBA-Werte, die vermeiden eben gesundheitliche Beeinträchtigungen. Und dann können die Städte immer noch vor Ort anpassen. Herr Eckert wird das wissen. Jede Kommune hat völlig unterschiedliche verkehrspolitische Herausforderungen. Deshalb ist es ganz wichtig, dass die Kommune auch noch mal vor Ort die Maßnahmen kombiniert und auch vor allen Dingen die Werte da, wo es wirklich nicht geht, eben auch anpassen. Und ich plädiere auch noch mal für den Blick auf Abwägungsprozesse. Natürlich wünschen wir uns alle einen Lärmpegel oder ein LD und L-Night von 40 Dezibel. Das ist eine Bibliothek, das ist ein Kühlschrank. Ein normales Gespräch, also ein normales Gespräch im üblichen Tagespegel im Wohnbereich liegt zwischen 40 und 60 Dezibel. Und hier höre ich, wir wollen langfristig wirklich diese WHO-Werte haben. Leute, das funktioniert nicht.
Also, das gebe ich gerne nochmal zurück, ja genau.
Ja. Also ich meine, diese WHO-Experten, das sind ja keine Schlafmützen. Ja? Das sind Gesundheitsexperten, die wissen, wenn wir diese Werte erreichen, dass die Leute krank werden. Und da kann man doch, das ist doch, glaube ich, entscheidend, dass auch die Kardiologen jetzt hingehen und sagen, wenn wir diese Werte überschreiten, dann werden die Leute herzkrank. Und dann zu sagen, das sind illusorische Werte. Wenn sie ein erhöhtes Cholesterin haben, dann wird es halt im Endeffekt medikamentös gesenkt. Und im Prinzip hier muss die Politik sagen, wir kümmern uns drum. Jetzt zu sagen, das ist absolut unmöglich. Wie gesagt, das Entscheidende. Hier sind ganz neue wissenschaftliche Erkenntnisse drin und die WHO-Experten, die WHO-Experten gehen hin und geben Richtlinien raus. Und wenn ich jetzt dran denke, ich habe beim SWR auch eine Sendung mitgemacht, wo es um diesen Lärm in den Städten geht. Also du hast auf den Bundesstraßen, müssen die über 12-Tonner, müssen dann eine Toll bezahlen und um diese Zoll zu umgehen, gehen sie dann auf kleine Landstraßen, fahren dann durch Städte, wo 30er-Zonen da sind, wo sie mit ihren dicken Lastern gerade durchbrettern können. Dann 30er-Zonen angegeben, die nie eingehalten werden. Die Stadt weigert sich dann, Geschwindigkeitskontrollen zu machen, um diese Geschwindigkeit der Transporter zu reduzieren. Und was man auch immer wieder sehen muss, mit dem Lärm hast du Luftverschmutzung. Man darf das ja nicht isoliert sehen. Also wenn du ein Auto hast, dann hast du Luftverschmutzung. Wenn du ein Flugzeug hast, hast du Luftverschmutzung.
Da kommen unterschiedliche Emissionen dann noch zusammen. Genau,
sagt zusammen.
Thomas Münzel, Direktor des Zentrums für Kardiologie der Universitätsmedizin Mainz. Und ich glaube, das haben wir jetzt aus medizinischer Sicht gehört. Ich glaube, was die Zahlen angeht, da werden wir sicherlich nicht genau zusammenkommen, aber da ist es, war es nochmal an Ihrer Stelle der Fall jetzt, dass Sie aus medizinischer Sicht Ihre Zahlen und Ihre Vorstellungen nennen. Ich würde gerne, deswegen kürze ich das ein bisschen ab.
Dazu auch noch ganz kurz.
Ja,
Herr Eckert. Weil das ja gerade eine Diskussion gewesen ist und ich muss der Kollegin durchaus recht geben, die WHO-Werte werden wir wirklich im überschaubaren Zeitraum nicht erreichen können. Das ist vollkommen klar, wenn man sich die kommunale Praxis anschaut. Und ich bin auch vollkommen d'accord, wir müssen erstmal die Leute, die extrem belastet sind, an die müssen wir zuerst ran. Und da ist auch die Umweltmedizin ganz eindeutig. Je lauter es wird, desto schädlicher ist es. Und deshalb müssen wir uns erstmal um die kümmern, die wirklich am stärksten betroffen sind. Und das finde ich wichtig. Wo der Meinung ist, ob generelle Grenzwerte in Deutschland hilfreich wären, wäre ich ein bisschen anderer Meinung. Ich kann mir vorstellen, dass das durchaus hilfreich ist, weil ich sehr, sehr häufig Umsetzungsschwierigkeiten, was ist, was können wir wann wie machen? Und wenn es eine Grenzwerte gibt, kann das ein hilfreiches Vehikel sein, dass wir sagen, wir müssen jetzt Sachen machen. Dass das nicht immer ganz einfach sein wird, haben wir ja bei der Luftgrenzwerten gesehen. Die sind verbindlich. Und jetzt waren wir plötzlich dazu gezwungen, Maßnahmen zu ergreifen, das zu machen. Das war super, weil wir dazu gezwungen werden, Sachen zu machen. Dadurch wurden Widerstände überwunden, die sonst in einem normalen Diskussionen, Abwägungen nur schwer zu überwinden gewesen ist. Genau. Umgekehrt sind Maßnahmen rausgekommen, die halt auch von vielen Teilen der Bevölkerung nur sehr bedingt mitgetragen wurden mit diesen Fahrverboten. Mhm. Und das ist immer, denke ich, sehr, sehr wichtig, das zu sehen. Jeder ist davor, eine Lärmschutzmaßnahme vor seiner eigenen Haustür zu fördern, Tempo 30. Wenn er in der nächsten Ortsdurchfahrt Tempo 30 ist und er langsamer fährt, dann ist er wieder am Meckern, sage ich mal ein bisschen überspitzt. Und deshalb ist diese Abwägung, die auf kommunaler Ebene stattfindet, durchaus etwas Wichtiges. Ich glaube nur, dass ein Grenzwert die kommunalen Abwägungsprozesse zugunsten des Lärmschutzes, die ich relevant finde, machen.
Sagt Jochen
Wenn
Eckart,
es ein Grenzwert kommt.
Ja, sagt Jochen Eckart, Professor für Verkehrsökologie. Ich würde gerne gleich Herrn Zilm, ich hoffe, Sie bleiben noch ein bisschen in der Leitung und Herr Zilm hat uns angerufen, Herrn Zilm nach seinen Lösungsvorschlägen fragen. Ich glaube, das schaffen wir jetzt vor den Nachrichten um 11 Uhr nicht mehr ganz. Deswegen erstmal nochmal in Ihre Runde gefragt, Frau Messari-Becker, wenn wir über sozusagen über Lösungen sprechen, Sie als Bauingenieurin, wie viel oder welchen Anteil hat dann zum Beispiel der Lärmschutz? Uns erreichen ganz viele Mails zum Beispiel auch die Fragen nach Lärmschutzfenstern. Was kann man da machen und welche Möglichkeiten gibt es da?
Ja, also ich halte, wenn die Maßnahmen, die der Herr Eckert im Vorfeld der raumplanerischen Maßnahmen getroffen hat und trotzdem noch Lärm ist, da kommt dann meine Aufgabe als Bauingenieurin, das Gebäude als solches sehr schallschutzangenehm zu gestalten. Da geht es darum, dass wir die Wände massiv gestalten. Also sprich, das ist etwas, was gegen Holzbau vielleicht spricht aus Klimaanpassungsgründen, aber wir brauchen einfach gegen Schall von außen, brauchen wir sehr viel Masse und deshalb kommt dieser Bereich schon finde ich, eine große Bedeutung zu. Dann haben wir natürlich auch mit der Architektur selber auch einiges an Einfluss. Wir müssen hinkommen, dass wir Höfe bauen, dass wir Menschen einen Innenhof anbieten können, wo die Ausrichtung der Räume dazu beiträgt, dass Menschen einen Schutzraum haben, trotz Innenstadt, trotz Lärm. Dann geht es natürlich auch um Fenster. Ich bin da auch durchaus wie Herr Küppers der Auffassung, nur schallschutzdichte Fenster wird nicht helfen, weil die Leute wollen ja auch das Fenster aufmachen, deshalb ist es ja da.
Wir sind schon bei den Lösungsansätzen, die wir auch mit Blick auf den Stadtumbau gleich noch weiter besprechen nach 11 Uhr. Gleich kommen aber erstmal unsere Nachrichten, deswegen eine kurze Unterbrechung und ich danke ganz herzlich Thomas Münzel, Professor für Kardiologie und Lärmwirkungsforscher, dass Sie uns Ihre medizinische Sicht hier auch noch mitgeteilt haben und eingebracht haben. Sie können sich gerne weiter beteiligen. Unser Thema heute in der Lebenszeit, nach Wochen der Stille, was tun gegen den Verkehrslärm? Unsere Nummer 00800 4464 4464.
Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Heute mit diesem Thema, nach Wochen der Stille, was tun gegen den Verkehrslärm? Ist es Ihnen zu laut? Welche Arten von Verkehrslärm stören Sie besonders? Und ja, welche Lösungsmöglichkeiten sehen Sie zum Beispiel auch? Da sind wir gespannt, von Ihren Vorschlägen zu hören. Rufen Sie uns gerne an 00800 4464 4464. 00800 4464 4464, das ist unsere kostenfreie Telefonnummer, habe ich jetzt doppelt gesagt, weil die eben ein bisschen unterging im Nachrichtenintro. Sie können uns auch gerne eine E-Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und ich möchte ein paar Hörer zu Wort kommen lassen, die uns geschrieben haben per E-Mail. Herr Retzlaff zum Beispiel schreibt, meine Frau und ich leben seit vielen Jahren an einer vierspurigen Stadtstraße im Zentrum von Heidelberg. Die deutliche Ruhe in der Corona-Zeit war eine Erholung. Früher war da viel mehr mit Lkw und die durch die Schlaglöcher fuhren zum Beispiel. Und es gibt viele, die sich auch über insbesondere den Motorradlärm aufgeregt haben. Ähnliches haben wir eben hier schon in der Sendung gehört. Es gibt aber auch eine andere Meinung, die uns Herr Patzer schreibt. Ich muss Ihnen sagen, wie respektlos ich das Verhalten derjenigen erlebe, die sich hier gerade beschweren, dass neben ihrem Schlafzimmer sie einen Maulwurf husten hören. Ich fahre im Nachtverkehr von 18 bis 8 Uhr morgens meine Tour. Also auch diese gegenläufige Meinung gibt es. Und damit möchte ich gerne kommen zu ein paar Lösungsvorschlägen. Zum Beispiel Herr Hirschler hat uns geschrieben, sein Vorschlag zur Reduzierung von Verkehrslärm, aber auch von Abgasen, Staus und Verkehrstoten in den Metropolen, Ausbau der Radinfrastruktur, klar, Fußwege und der ÖPNV, das muss alles besser werden und auf lange Sicht Umbau der Städte. Das ist für ihn ein ganz wichtiger Aspekt und flächendeckend Tempo 30. Das schreibt er auch noch mit dazu. Und der Umbau zur Elektromobilität, der bietet eine große Möglichkeit bei der Lärmreduktion. fast von alleine. Das schreibt uns Herr Wiederhold Kuhlmann. Das sind alles Aspekte, über die wir gleich sprechen möchten. Mit Ihnen und mit unseren Gästen, Lamia Messari-Becker. Sie ist Professorin für Gebäudetechnologie und Bauphysik an der Universität Siegen. Und Jochen Eckert, Professor für Verkehrsökologie an der Hochschule Karlsruhe. Und Herr Zilm, ich hatte Sie eben vertröstet, entschuldigen Sie, da mussten wir jetzt die Nachrichten einmal abwarten, aber ich bin trotzdem gespannt. Was sagen Sie zum Thema Lärm, Verkehrslärm in Städten und möglicherweise auch zu Lösungen?
Ja, guten Tag.
Guten Tag.
Ja, das Thema ist für mich sehr relevant, finde ich. Ich lebe zwar in einem Außenbezirk der Stadt Dessau-Roßlau, aber relativ ruhig. Aber durch eine Umleitung, die unglücklicherweise da durch unsere Straße führt, ist in den letzten Tagen der Verkehrslärm ein bisschen lauter, aber nicht auf Dauer. Ja, aber ich wollte eigentlich berichten, einen Erfahrungsbericht aus Trier geben, wo ich vor 3 Wochen im Urlaub war. Mhm. Und wir hatten ein Hotel mit gut schallisolierten Fenstern, aber wenn ich dieses Fenster öffne, dann war ein penetranter Lärm einer nicht weit gelegenen Schnellstraße zu hören, die wahrscheinlich Zubringer zur Autobahn war. Und ich konnte weder tagsüber noch schon gar nicht nachts, selbst auch nachts war dieser Verkehrslärm unerträglich, die Fenster öffnen, wie wir es eigentlich von zu Hause hier gewohnt sind. Ja, ich war auf der anderen Seite aber in Trier auch begeistert von der Großzügigkeit, mit der Respekt oder dem respektvollen Umgang mit Fahrradfahrern. Die Straßen der Innenstadt, also das Zentrum ist ja verkehrsberuhigt, da dürfen auch keine Radfahrer fahren, aber am Rande dieser Innenstadt waren große Fahrräder auf den Asphalt gemalt. Autofahrer und Radfahrer konnten gleichberechtigt die Straßen benutzen. Radfahrern war es auch erlaubt, Busspuren zu benutzen. Also das reduziert in meinen Augen schon die Durchflussgeschwindigkeit des Autoverkehrs und damit führt es automatisch zu einer Reduzierung des Verkehrslärms.
Und es führte nach Ihrer Beobachtung nicht dazu, dass sich da die unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer ins Gehege kamen?
Nee, eigentlich, man nimmt dann gegenseitig auf sich Rücksicht und die gesetzlichen Grundlagen sagen ja auch den Autofahrern, du hast Abstand zu halten und du musst Rücksicht nehmen, ne?
Mhm.
Ja, aber einen anderen Vorschlag, den ich noch hätte, aber der ist auch schon
gerne, ja,
gesagt worden, ist, dass in den Innenstädten für die Innenstädte nur noch Elektromobilität zugelassen werden müsste und das vor allen Dingen auch die öffentlichen Verkehrsmittel. Ich saß gestern in einem Bus, eine höllische Lärmemission in den Fahrgastraum hinein vom Heckmotor, vom Diesel-Heckmotor und wahrscheinlich auch nach draußen, wo ich saß ja drin, das kann ich nicht beurteilen. Ja, also Elektromobilität wäre für mich eine Lösung und die anderen Lösungen, die schon genannt wurden, die will ich jetzt nicht wiederholen.
Ja, Herr Zilm, danke Ihnen dafür, dass Sie sich gemeldet haben bei uns und danke auch für Ihre Anregungen, für Ihre Vorschläge. Und ein wichtiger Aspekt, der eben auch schon mal anklang, natürlich sind die Kommunen in der Pflicht, zum Beispiel durch den öffentlichen Personennahverkehr, zum Beispiel durch Busse. Aber Sie haben auch angesprochen, wie man den Stadtraum neu aufteilen kann. Das ist ja auch ein wichtiges Thema in der Corona-Zeit gewesen, in der Corona-Lockdown-Zeit, möchte ich mal sagen, mit Pop-up-Radwegen, die überall entstanden sind. Herr Eckert, Professor für Verkehrsökologie, findet da gerade eine Neuaufteilung statt?
Diese Aufteilung findet ja schon seit einigen Jahren statt, dass wir diese Diskussion haben.
Hat die sich verschärft durch Corona?
Sie gewinnt dadurch, na klar, eine gewisse Dynamik mehr. Was ich vielleicht noch kurz sagen möchte, es taucht jetzt zweimal E-Mobilität als eine Frage auf, ob das unser Lärmproblem löst.
Mhm.
Und das Problem ist, dass ein E-Auto zwar im niedrigen Geschwindigkeitsbereich leiser ist wie ein normales Auto, im hohen Geschwindigkeitsbereich dominieren aber die Reifen, Fahrbahngeräusche und die Windgeräusche. Und dann ist ein E-Auto eigentlich vergleichbar laut wie ein normales Auto. Also E-Mobilität hilft uns eigentlich nur dort zur Lärmminderung, wo es auch langsam gefahren wird.
Ja, das fand ich interessant in der Vorbereitung.
Das wird uns das Problem nicht alleine lösen.
Ja.
Das ist mir ganz wichtig zu sagen. Ja?
Klar, nur ganz kurz als Ergänzung. Ich habe in der Vorbereitung gelesen, das fand ich auch interessant, dass überhaupt der Motorenlärm nur bis Tempo 30 ungefähr den Hauptanteil ausmacht. Danach ist das, was Sie ansprechen, die Reifen und die Luftverdrängung eigentlich das Lautere. Also schon bei Geschwindigkeiten ab 30, 40 km/h. Das fand ich interessant. Und vielleicht entstehen ja auch durch E-Autos, wenn sie denn langsam fahren und ganz still sind, auch neue Probleme, dass es zum Beispiel ein erhöhtes Unfallrisiko gibt, oder?
Ja. Ja, das ist immer diskutiert worden, dieses erhöhte Unfallrisiko durch E-Autos. Ich würde das nicht ganz so hoch hängen wollen, das Problem, weil das Risiko besteht nur dann, wenn die E-Autos sehr langsam unterwegs sind. Dann ist es aber auch nicht so gefährlich, weil die einfach schnell bremsen können. Deshalb finde ich diese Diskussion, sind leise E-Autos gefährlich, ein bisschen überbewertet, weil die fahren dann ja nur sehr langsam und dann ist eigentlich die Verkehrssicherheit auch meistens dadurch schon ganz gut gewährleistet.
Frau Missari Becker, in Sachen Stadtumbau, da kommen Sie natürlich auch ins Spiel als Bauingenieurin. Sie haben eben schon über die Gebäudeumbauten gesprochen, dass es zum Beispiel dass man mehr auf die Innenhöfe gucken muss zum Beispiel. Aber ganz wichtig ist ja auch der Asphalt zum Beispiel.
Richtig, also Materialien letztendlich, was wir beim Gebäude massive Materialien sind bei der Straße eben schalldämpfende oder schallabsorbierende Materialien, also der sogenannte Flüsterasphalt. Aber das auch ist eine Maßnahme, die die Kommunen finanzieren müssen. Das ist eine Maßnahme des Stadtumbaus, was mehrere Jahrzehnte dauern kann. Sie wissen, wie das ist mit dem Straßenbau, wie lange so eine Sanierung dauert.
Das heißt, auch schnelle Umsetzung können wir nicht hoffen.
Es ist auf jeden Fall schwierig. Deshalb rate ich dazu, wenn man gesetzliche Vorschriften macht, sollte man immer mitbedenken, wie wirken sie? Wirken sie so, dass jede Kommune sich gezwungen sieht, irgendein Papier zu machen, irgendeine Planung zu machen für die Schublade, damit sie sagen kann, ich habe schon was gemacht? Oder ist das besser, wenn wir gezielt fördern? Gezielt fördern heißt, die Straßen, die am meisten oder die am stärksten belastet sind. Ich mache mir wirklich große Sorgen, dass all die Diskussionen für die Reglementierung und für die höheren gesetzlichen Grenzwerte am Ende dazu führen werden, dass die leiden, noch länger leiden dürfen, bis irgendwann mal eine Lösung kommt. Das andere ist, mit autonomen Fahren oder mit Elektromobilität werden wir nicht weniger Verkehr, sondern viel mehr Verkehr in den Städten bekommen, weil es einfach schick und einfach machbar ist, in einen Computer einzusteigen, also Stichwort autonomes Fahren. Bei Elektromobilität sehe ich das wie der Kollege auch, dass die Gewinne für den Lärmschutz eher im niedrigen Geschwindigkeitsbereich sind. Deshalb lohnt es sich, neben ÖPNV zu stärken, lohnt es sich einfach auch Tempo 30 in den Innenstädten vorzuschreiben. Es gibt sogar Städte, die gehen dazu über, dass sie einfach sagen, wir haben jetzt hier eine autofreie Zone. Auch das sind Maßnahmen, die man mitbedenken kann. Ich halte aber auch nichts von einer Pkw-Maut in den Städten. Sie ist nämlich nur dann wirksam, beziehungsweise nur 40% der zurückgelegten Strecken in Städten sind kürzer oder 40%, das ist ja schon ein hoher Prozentsatz, der zurückgelegten Strecken in Städten sind kürzer als 3 Kilometer. Das heißt, die Wirkung einer Pkw-Maut preislich, die wäre wirklich überschaubar. Das, was am Ende uns hilft, ist wirklich Verkehr reduzieren, ÖPNV attraktiv machen, damit die Leute auch umsteigen können und im Stadtumbau wirklich die Hofbebauung wieder aufleben lassen, die Innenhöfe aufleben lassen, kluge Materialien, intelligente Materialien einsetzen. Dann ist das eine Kombination aber auch von Maßnahmen. Und deshalb ist es wichtig, dass die Kommune im Rahmen ihrer Selbstverwaltung am Ende diese Kombinationen mit Hilfe von Planern und Experten so hinkriegt, dass die Grenzwerte erfüllt sind und nicht mit einer Maßnahme und glauben, das ist jetzt das Allheilmittel, das führt uns, glaube ich, nicht weiter.
Ja, da sind wir schon bei einigen regulatorischen Maßnahmen oder auch Lenkungsmaßnahmen. Ich bin gespannt, was Marianne Dubbecke uns dazu zu sagen hat. Ich lese hier auf meinem Monitor, dass Sie an einer vielbefahrenen Straße leben. Ist das richtig? Guten Tag, Frau Dubbecke.
Ja, guten Tag, das ist richtig. Ich lebe jetzt seit 11 Jahren zwangsumgesiedelt in einer sehr viel befahrenen Straße, auch mit stadteigenen Buslinien. Und ich habe hier erwirkt durch Unterschriftensammlung und sehr hohen Zeit- und Telefonaufwand, dass nach 8 Jahren endlich Tempo 30 eingeführt wurde, dass vor 3 Jahren ein Asphaltdeckel oberflächlich, also nicht von Grund auf, sondern oberflächlich aufgebracht wurde. Da hatte die Stadt endlich dafür Geld, dass Fahrzeuge über 7,5 Tonnen hier nicht mehr fahren dürfen. Das Problem ist, die 30 km/h sind ja nur dann sinnvoll, wenn auch kontrolliert wird. Das ist jetzt mit der Asphaltdecke seit 3,5 Jahren nach meinem Empfinden nicht mehr geschehen. Ich muss dazu sagen, wir haben 100 Meter Luftlinie bis zur Bahnstrecke, wo Lärm herkommt. Wir haben 1 Kilometer Luftlinie bis zum Autobahngebrüll. Wir haben in 500 Meter Luftlinie ungefähr Polizei mit Hubschrauberstandort. Und Frankfurt-Oder ist ja auch ein Überflug. Da gehen ja auch die Flugzeuge rüber.
Ja, das klingt nach etlichen Lärmquellen auch, wenn man genau auf diese Straße, da haben Sie sich, Sie sagen, dafür eingesetzt, dass es um Tempo 30 geht dort. Wenn man auf diese Straße guckt, haben Sie denn das Gefühl oder haben Sie gemerkt, da haben sich diese Maßnahmen jetzt auch bezahlt gemacht?
Wir hatten vorher Beton mit den entsprechenden Fugen und jedes Auto, was darüber fuhr, und das sind Tausende, klingt dann wie Maschinengewehr. Das hat sie sich da beruhigt, das war sehr angenehm. Jetzt fängt die Straße wieder an zu reißen. Und was ich dazu sagen möchte ist, wenn nicht kontrolliert wird, dann nimmt das ja einfach kein Ende. Wir haben jetzt nach 3,5 Jahren langsam wieder den Zustand, den wir vorher hatten vom Geräusch. Und es ist genauso, wie es schon gesagt wurde, bei höheren Geschwindigkeiten hört man ja nicht mal den Motor mehr. Es sei denn, es sind größere Fahrzeuge, wo dann auch höhere Frequenzen dazukommen. Sondern es ist einfach der Reifenaufschlag. Die Reibung des Reifens macht größere Geräusche. Und das ist eben sehr unangenehm. Vorher hat der ganze Block vibriert. Jetzt ist das mit der Asphaltdecke nicht mehr so der Fall. Aber es kommt ja wieder dahin. Und was mich also ganz besonders stört, ist, wenn man auf die Messung zurückkommt, dann heißt es ja, da gibt es Berechnungen. Es wird niemals am Ort gemessen, sondern es gibt da so Berechnungsstandards und danach wird dann beurteilt.
Frau Dübberkel, bei dem Thema würde ich gerne weitergeben an eine andere Hörerin, die uns angerufen hat, Frau Meier-Rentschhausen. Denn ich glaube, auch genau das Thema beschäftigt Sie und auch Sie hat gegen Straßenlärm gekämpft. Danke Ihnen auf jeden Fall, Frau Dübberkel, für Ihre Eindrücke und Ihr Appell auf jeden Fall, wenn Maßnahmen unternommen werden, dann müssen diese auch durchgesetzt werden. Und damit guten Tag, Frau Meier-Rentschhausen.
Ja, guten Tag. Vielen Dank auch an die Vorrednerin, Frau Dubicke. Ich kann nur zustimmen, Kontrollen sind nötig. Also wir haben hier in Berlin erreicht, vor 30 Jahren, da hielt man das Thema Lärm noch für politisch unbearbeitbar, dass wir durch die Straßenbesetzung erreicht haben, dass schließlich die Straße rückgebaut wurde von 8 Spuren. Man stelle sich vor, in der Innenstadt 8-spurige Autobahn wurde zurückgebaut auf 4 Spuren plus eine Bus-Fahrradspur. Und unmittelbar in der Kurve wurde auch 30 Stundenkilometer eingeführt. Aber es wird zu wenig kontrolliert. Seitdem haben da die LKWs und die Autos immerhin nicht weiterhin Radfahrerinnen umgebracht. Aber es wird zu wenig kontrolliert. Und so haben wir natürlich auch das Problem unter anderem nachts mit diesen dollen Motorradfahrern oder überhaupt diesen Rennfahrern. Mhm. Immerhin hat die Stadt aber mehreres gemacht. Sie hat die BVG-Fahrzeuge sind deutlich lärmreduziert worden. Also die Busse mit ihren Emissionen, mit ihren Lärmemissionen und auch ein großer Teil der LKWs, das spürt man immer dann, wenn man von unserem Land in beispielsweise nach Afrika fährt, wo das ja alles noch nicht ist, oder in Indien. Mhm. Auch die U-Bahn wurde sozusagen zum zweiten Mal, wurde sozusagen ein zweites Mal etwas irgendwie renoviert, sodass sie nicht mehr ganz so laut ist, wobei das ja von man weiß, man kann Bahnlärm leichter ertragen als Lkw-Lärm. Lkw-Lärm geht eben durch Mark und Bein, erschüttert den Menschen und macht was mit seinem Körper. Dieser Bahnlärm ist auf einer anderen Frequenz, kann man eher ertragen. Wobei ich aber denken sollte, würde auch Maßnahmen für die Bundesregierung, und zwar ganz oben, die den Güterverkehr der Bahn sponsern, aber so, dass er leiser wird. Nicht unbedingt mit diesen traurigen Lärmschutzwänden, denn die bringen eigentlich nichts. Die machen das Reisen ja fürchterlich langweilig.
Sondern mit anderen Maßnahmen, Flüsterbremsen zum Beispiel gibt es ja.
Man muss einfach den Güterverkehr sponsern, sodass die zu leiseren Fahrzeugen kommen. Ja.
Elisabeth Schmeier,
und dann noch eine Sache, ja, noch unbedingt noch. Möchte ich sagen, als Dauerradfahrerin, es ist wunderschön, breite Radwege einzuführen in der Stadt, aber nicht Fahrradstraßen. Nicht Straßen umwidmen in Fahrradstraßen, das ist eine Gemeinheit gegenüber allen Anwohnern von lauten Straßen. Da wird der Verkehr nämlich mehr und in den anderen Straßen werden privilegiert. Das finde ich eine falsche Methode. Sondern stattdessen müssen vor allen Dingen die dicken LKWs raus. Also es darf nicht sein, dass die LKWs immer größer und größer und größer werden und die ganze Containerschiffe hier durch die Stadt sausen. Das bedroht uns Radfahrer auch sehr, wenn die nach rechts fahren, bekanntermaßen. Sondern die müssen kleiner werden. Wir müssen die kleinere also den kleineren Verkehr, auch den kleineren Lieferverkehr, den bitte unterstützen. Mhm. Aber nicht diese riesigen Amazon und schnellere Tank. Die müssen raus.
Also Frau Meier-Renschhausen, danke Ihnen. Das ist, glaube ich, angekommen, dieser Appell und Ihre Maßnahmen, die Sie in Sachen Stadtumbau auch vorangetrieben haben, die würde ich gerne diskutieren mit Frau Messari-Becker. Sie als Bauingenieurin, wir haben jetzt ein paar Möglichkeiten gehört, was man machen kann. Zum Beispiel Rückbau der Straße oder eben neuer Asphalt auf ehemaligen Betonpisten. Was gibt es da Erhebungen? Was kostet das Städte? Was kostet das Kommunen?
Dazu jetzt nicht direkt Zahlen, aber es ist natürlich etwas, was in den kommunalen Haushalt stärker berücksichtigt werden muss. Wir haben im letzten Jahr oder Anfang des Jahres die Städtebauförderung reformiert. Städtebauförderung ist mit das größte Förderprogramm für die Kommunen. Die Grünen im Bundestag, auch andere, hatten verlangt, dass einige Aspekte, zum Beispiel integrierte Mobilitätskonzepte, da mit reinkommen als förderfähig, als Kriterium, dass darüber eben gezielt auch gefördert werden kann. Das ist nicht aufgenommen worden, das bedauere ich, aber ebenfalls auch Fragen der Klimaanpassung. Also Städtebauförderung ist ein Mittel, was die Kommunen in die Lage hätte versetzen können, zusätzliche Gelder dafür zu bekommen. Mhm. Nichtsdestotrotz, ich sehe schon die Länder insbesondere auch in der Pflicht, weil wenn eine Kommune innerhalb ihrer Selbstverwaltung Maßnahmen für Nachhaltigkeit, sei es gegen Lärm, für Klimaanpassung, für Klimaschutz etc., dann sind die erstmal dran, das zu bezahlen. Alles, was darüber hinausgeht, muss natürlich das Land übernehmen. Wenn das Land vorschreibt, ich brauche Grenzwerte in XY in diesen Bereichen, dann ist auch das Land verpflichtet, das zu übernehmen. Der sogenannte Konnexitätsprinzip. Also die Kommune kann nur das machen, was vorgeschrieben ist im Rahmen ihrer Selbstverwaltung, was darüber hinausgeht, muss das Land tragen. Und dann bin ich natürlich relativ schnell beim Bund, weil der Bund auch Maßnahmen im Bereich der Steuergesetze, Gewerbesteuer etc. auch mal regeln kann, sodass den Kommunen mehr Geld dafür bleibt, um solche Maßnahmen durchzuführen. Ein weiterer Aspekt, es hängt hier nicht alles immer nur am Geld. Manchmal ist viel Geld da, aber es wird nicht eingesetzt, weil die Personaldecke bei den Kommunen sehr, sehr knapp ist.
Also da geht es dann um das Thema auch Bauplanung zum Beispiel.
Richtig, richtig.
Frau Messari-Becker, ich würde gerne noch Herrn Hatzendorf zu Wort kommen lassen, der uns aus Hannover angerufen hat. Guten Tag.
Guten Tag. Schön, dass ich durchgekommen bin.
Ja, schön, dass Sie in der Leitung sind und sagen Sie uns gerne Ihre Meinung zum Thema Verkehrslärm.
Ich bin der Meinung, dass wir alle ein Stück dazu beitragen, aufgrund unseres Konsumverhaltens und der günstigen Energiepreise, dieses erhöhte Verkehrsaufkommen von Amazon, Zalando und Konsorten und China-Produkten, die durch die Gegend gekarrt werden, müssen wir uns alle selber an die Backen nageln, nenne ich es mal so grob.
Das heißt, wer online bestellt, der muss sich nicht beklagen, dass ein Lieferwagen vorfährt.
Richtig. Und dann gibt es natürlich auch noch den öffentlichen, der dementsprechenden Lärm erzeugt. Und wenn Sie in der Nähe eines Krankenhauses sind und dort Lalülala vorbeikommt, beziehungsweise Hubschrauber landen, können Sie auch nicht sagen, ich fühle mich belästigt. Das ist halt der Preis der Zeit. Und da zu diesem Preis einen Kriegsvergleich zu ziehen, wie ich das jetzt in den mehreren Gesprächen gehört habe, Geschosse, Kanonen und Ähnliches. Ja, haben die Leute denn gedient?
Aber das, Sie sind da auch für etwas verbale Abrüstung, wenn ich Sie da richtig verstehe. Und Sie sagen, man muss einen gewissen Lärmpegel akzeptieren. Der gehört zu unserer Zeit.
Das ist richtig. Wir wollen mobil sein, also müssen wir auch die Folgen davon tragen. Ob das nun Versiegelung von Oberflächen oder Lärm oder Stoffe sind. Woher auch immer die kommen.
Markus Harzendorf, vielen Dank, dass Sie uns angerufen haben und auch noch da Ihren Blick auf dieses Thema mitgegeben haben. Jochen Eckert würde ich gerne noch ansprechen. Ist das so? Gehört Lärm einfach eben auch zu unserer Zeit?
Nein, also das würde ich nicht stehen lassen, dass wenn wir mobil sein wollen, wir Lärm haben müssen. Wir müssen dorthin kommen, dass wir unsere Mobilitätsbedürfnisse so erfüllen, dass wir eben die Anwohner am Betroffenen nicht stören. Und die Beispiele, die genannt wurden von den beiden Vorrednerinnen, sind ja ganz typische. Sie zeigen längere Leidensgeschichten. Sie zeigen, dass Leute selber aktiv werden. Und selbst die Maßnahmen, die genannt wurden, nämlich lärmarme Fahrbahnbelege und Tempo 30, sind auch ganz, ganz typische Maßnahmen, die in vielen Städten umgesetzt sind, weil sie vergleichsweise schnell, einfach und kostengünstig gemacht werden können. Das hört sich manchmal so ein bisschen despektierlich in. Ich finde es aber gut, weil irgendwo relativ schnell eine Wirkung erzielt werden kann. Und auch die Probleme, die genannt wurden, nämlich mangelnde Kontrolle, ist etwas, was man einfach sehr, sehr häufig hört. Da müssen wir ansetzen. Das sind die Maßnahmen, die wir kurzfristig machen müssen. Wir müssen aber langfristig wirklich versuchen, den Verkehr so abzuwickeln und unsere Mobilität so zu erfüllen, dass er weniger störend ist. Und das ist die Förderung von Fahrrad, Fuß und ÖPNV. Und ganz wichtig ist mir dabei, dass es zum einen geht, wir müssen die Bedingungen für Fahrrad, Fuß und ÖPNV besser machen. Wir müssen unbedingt aber die Bedingungen für das, was wir für eine lebenswerte Stadt nicht so viel brauchen, nämlich den Autoverkehr, die müssen wir schlechter machen. Also wir müssen sowohl Zuckerbrot als Peitsche einsetzen, weil nur dann zeigt man, dass man wirklich Wirkung erzielt. Wenn man nur Radwege neu baut, aber das zum Beispiel das Parken für die Autos nicht einschränkt, wird man meistens keine Wirkung erzielen. Für wirklich Wirkung erzielen, muss man mit ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche arbeiten. Das, was wir wollen, fördern. Das, was wir weniger wollen, weniger angenehm machen.
Sagt Jochen Eckert, Professor für Verkehrsökologie an der Hochschule Karlsruhe. Und ich würde gerne noch eine E-Mail vorlesen, die uns Walter Moritz geschrieben hat. Er schreibt, mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie sollte die Gelegenheit ergriffen werden, Großstädte zu entflechten, das Wohnen vielleicht auch in ländliche Räume zu verschieben, attraktiver zu machen, wo die Grünflächen in direkter Nähe sind, aber auch Städte bis 100.000 Einwohner als Bindeglied zu den Ballungsräumen sollten anziehender gemacht werden. Mit der zusätzlichen Stärkung der öffentlichen Verkehrsmittel könnte Mobilität und Wohnqualität in ein besseres Gleichgewicht gebracht werden. Wir haben heute darüber gesprochen, wie man eine neue Mobilität schaffen kann, wie man die Stadt umbauen kann und vielleicht muss, um ein bisschen weniger Verkehrslärm zu haben. Unser Thema heute in der Lebenszeit, nach Wochen der Stille, was tun gegen den Verkehrslärm? Darüber habe ich diskutiert mit Lamia Messari-Becker, Professorin für Gebäudetechnologie und Bauphysik an der Universität in Siegen und Jochen Eckert, Professor für Verkehrsökologie an der Hochschule Karlsruhe. Mein Name ist Sören Brinkmann. Ich wünsche Ihnen einen hoffentlich schönen Freitag. Bis bald. Tschüss.